NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, begrüßt Sie Ulrike Bosse. Wir berichten in der kommenden halben Stunde unter anderem über die folgenden Themen. Mehr als 20.000 Menschen demonstrieren in Düsseldorf gegen die Terrororganisation Islamischer Staat. In Syrien halten die kurdischen Kämpfer den Angriffen der IS weiter stand. In Hongkong gehen die Protestaktionen weiter. Beim Hamburg Summit zu den deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen erinnert Bundesaußenminister Steinmeier daran, dass Recht, Gesetz und Menschenrechte auch für die Wirtschaft gelten. Auf der Frankfurter Buchmesse waren heute zum ersten Mal die Besucher zugelassen und am Ende der Sendung im Sport schauen wir natürlich voraus auf das Länderspiel Polen-Deutschland in Warschau heute Abend. Hilflos müssen die Kurden an der türkisch-syrischen Grenze zusehen, wie die kurdischen Kämpfer in der Grenzstadt Kobane immer neuen schweren Angriffen der Terrorgruppe Islamischer Staat ausgesetzt sind. Seit Tagen fordern Kurden in ganz Europa bei Demonstrationen Hilfe und sie warnen vor einer humanitären Katastrophe. Dabei kam es verschiedentlich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten. Und so warteten die Verantwortlichen gespannt, wie die für heute angesetzte Großdemonstration der Kurden in Düsseldorf verlaufen werde. Mehr als 20.000 Teilnehmer kamen. Und bis zur Stunde blieb es friedlich. Aus Düsseldorf berichtet Thomas Carlos.
In einem langen Protestzug zogen die Demonstranten über die Rheinbrücke zur Kundgebung vor dem nordrhein-westfälischen Landtag. Die Kundgebungsteilnehmer hatten tausende Fahnen und Flaggen mitgebracht und hielten hunderte Spruchbänder und Schilder hoch. Darauf waren Sprüche zu lesen wie Massaker in Kobani, Europa schaut zu oder mit Yogamatten und Gebetsketten ist uns nicht geholfen. Die Demonstranten kamen aus ganz Deutschland. Dieses Kurdentrio war extra aus dem hessischen Gießen angereist.
Es ist natürlich ein sehr aufgeregtes Gefühl, ja, weil alle Blicke sind auf Kobane und unser Volk wird da ermordet von ISIS, ja, und keiner macht da was.
Das macht mich schon stolz zu sehen, dass so viele Menschen zusammenkommen, um auf die Situation dort aufmerksam zu machen. Aber natürlich stecken wir alle voller Wut und Hass. Was da gerade passiert, ist gerade nicht sehr menschlich.
Was bei mir im Herzen los ist, ich hoffe, dass unsere Stimme den Westen erreicht und der Westen sich für Kobane einsetzt.
Die Stimmung war zwar sehr emotionsgeladen, schlug aber bis zum späten Nachmittag nicht in Randale um. Die Kurden präsentierten sich auch in dieser schweren Stunde als friedliebendes Volk, sagte Polizeisprecherin Susanna Heusken.
Es ist total bislang alles sehr friedlich und positiv verlaufen. Wir haben ca. 21.000 Versammlungsteilnehmer gezählt. Gut, von Provokationen von außen kann man natürlich nie gefeit sein, aber auch darauf sind wir vorbereitet. Aber bislang gab es da keine Anzeichen zu.
Einige hundert Polizeibeamte hatten deshalb den Demonstrationszug quer durch Düsseldorf begleitet. Unter die Teilnehmer mischten sich auch viele Deutsche, und zwar in allen Altersstufen, junge, mittlere und alte Menschen. Einer von ihnen, der 19-jährige Jan Wagner aus Duisburg, erzählte, mit welchen Gefühlen im Bauch er hier demonstriert.
Vor allen Dingen halt Wut steigt in mir hoch. Einerseits halt einmal die Sorge um die Menschen, die dort sind, aber halt auch wütend über die Politik, über das schmutzige Spiel, was eigentlich mit den Menschen dort gemacht wird.
Auch einigen Türken war es ein Anliegen, Solidarität mit den Kurden zu zeigen, zumal von offizieller Seite aus der Türkei, zumindest bislang, noch keine große Hilfe für die syrischen Kurden kommt.
Ich persönlich als Türkin, es tut mir sehr weh, dass mir das ansehen zu müssen, weil die Türken das nur aus einem Fenster sehen. Und die sind gar nicht bereit, das mal von der anderen Seite zu sehen. Mein ganz großer Wunsch ist einfach mal, dass von einer anderen Perspektive sich das mal anzugucken. Nur nicht mal aus der Perspektive als Kurde, sondern einfach mal Mensch zu sein.
Ein Bericht von Thomas Carlos aus Düsseldorf. Und wie gesagt, bis zur Stunde blieb alles friedlich. Die politische Debatte darüber, wie Deutschland aber auf gewalttätige Demonstrationen reagieren soll und wie mit Sympathisanten der Terrorgruppe IS umgegangen werden soll, die ging auch heute weiter. Und dafür nun fasst Katharina Jetter die Stimmen des Tages zusammen.
De Maizière hat sich heute noch einmal besorgt über die jüngsten Zusammenstöße zwischen Kurden und Salafisten in Deutschland gezeigt. Die Verantwortlichen müssten mit der vollen Härte des Rechtsstaates rechnen, sagte de Maizière dem Fokus. Er habe zwar Verständnis dafür, dass die Menschen wegen der Lage in Syrien und im Irak aufgewühlt seien, sich große Sorgen machten und ihre Meinung auch in friedlichen Demonstrationen kundtäten. Sein Verständnis ende aber abrupt bei denjenigen, die die Demonstrationen missbrauchen, um Gewalt auf unsere Straßen zu tragen. Bundesjustizminister Maas hat erneut vor überzogenen Reaktionen gewarnt und damit auch auf Forderungen aus der Union reagiert, die die Rückkehr von Salafisten nach Deutschland erschweren will und dafür das Strafrecht ändern möchte. Maas sieht bislang keine Veranlassung, Gesetze zu ändern. Spiegel Online sagte der SPD-Politiker, die Antwort auf den Terror der IS dürfe niemals dazu führen, dass Grundrechte nachhaltig beschnitten werden. Maas verwies auf die mehr als 200 Ermittlungsverfahren, die in Deutschland inzwischen gegen Kämpfer oder Unterstützer der Terrorgruppe Islamischer Staat eingeleitet worden sind. Sie zeigten, dass das Strafrecht greift. Die Unionsfraktion hat den Vorwurf von Justizminister Maas zurückgewiesen, in der Debatte um gewaltbereite Islamisten mit Aktionismus zu reagieren. Unionsfraktionsvize Strobel sagte, angesichts der Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus müsse man vorurteilsfrei über Gesetzesverschärfungen diskutieren. Er erwarte, dass die Bundesregierung unverzüglich handle. Sein Parteikollege Bundesinnenminister de Maizière sieht das ähnlich. Er will mutmaßlichen deutschen Dschihadisten nicht nur den Pass, sondern auch den Personalausweis entziehen. Sie sollen stattdessen ein Ersatzdokument erhalten, das nur in Deutschland Gültigkeit hat. Das ist aber nach der bisherigen Rechtslage nicht möglich.
In Syrien und im Nordirak rücken die Kämpfer der Terrororganisation IS weiter vor. Die kurdischen Kämpfer in der syrisch-türkischen Grenzstadt Kobane sind weiter in der Defensive, auch wenn sie sich noch halten können. Wie die Lage sich heute Abend darstellt, das schildert Jürgen Striak.
Die Kämpfer der kurdischen Volksschutzeinheiten konnten in der Nacht zum Samstag offenbar einen Dschihadistenangriff auf das Stadtzentrum von Kobane abwehren. Das berichten Aktivisten. In einem anderthalbstündigen Gefecht hätten die kurdischen Kämpfer den Vorstoß der Extremisten vereitelt. Die Terrormiliz greift den Ort von drei Seiten an und soll bereits 40% des Stadtgebietes kontrollieren. Am Freitag war es der Terrormiliz gelungen, die Kommandozentrale der kurdischen Volksschutzeinheiten in Kobane zu erobern. Die Kampfjets der von den USA geführten Militärkoalition flogen am Samstag zur Unterstützung der kurdischen Kämpfer mindestens zwei Angriffe. Auch im Norden und im Westen des Irak bombardieren die USA und ihre Verbündeten Stellungen der IS-Extremisten. Nach Einschätzung der US-Armee könnte es der Terrormiliz in Kürze gelingen, die Provinz Anbar westlich von Bagdad komplett zu erobern. Sie besitzt eine enorme strategische Bedeutung, nicht zuletzt wegen des Haditha-Staudamms. Vertreter der Provinzverwaltung sollen die irakische Regierung bereits aufgefordert haben, Washington um den Einsatz US-amerikanischer Bodentruppen zu bitten. Das berichtet der Fernsehsender Al-Sharqiya. Im Irak und in Syrien befinden sich Zivilisten in großer Zahl auf der Flucht vor der Terrormiliz. Auch die Flüchtlinge aus der Gegend um Kobane in Nordsyrien seien zu Zeugen schrecklicher Verbrechen geworden, sagt Adrian Edwards, der Sprecher des UN-Flüchtlingskommissariats. Sie berichten von Hinrichtungen und anderen Gräueltaten der Terrormiliz. Ein Mann erzählte, dass er aus seinem Dorf floh, weil die Extremisten jeden enthaupteten, den sie gefangen nahmen. Ein anderer berichtete, dass die Dschihadisten in einer Schule des Ortes Manbij, 60 Kilometer südwestlich von Kobane, ein Schnellgericht betreiben, das auch ihn zum Tode verurteilte. In der Schule seien 400 Menschen festgehalten worden, rund 100 pro Klassenraum. Jeden Tag wurden die Häftlinge mit Lederriemen geschlagen. Der Mann berichtete, dass 7 der zum Tode Verurteilten vor den Augen der anderen Häftlinge enthauptet wurden. Das Todesurteil des Mannes sollte am 28. September vollstreckt werden. Als Bomben die Schule trafen, gelang ihm jedoch zusammen mit anderen die Flucht. Unterwegs sah er am Zaun des Stadtparks einen Berg von Menschenköpfen, der die Bewohner des Ortes offenbar einschüchtern soll. Seine größte Sorge gilt nun seiner Frau und den Kindern, weil er nicht weiß, wo sie sich aufhalten. Nach aktuellen UN-Angaben sollen sich in Kobane sowie im Umland der Stadt immer noch rund 12.000 Zivilisten befinden. Vor einer halben Woche erst hatten die Vereinten Nationen berichtet, fast alle Zivilisten hätten die Stadt verlassen.
Um für mehr Demokratie zu demonstrieren, protestieren, haben in Hongkong auch in der vergangenen Nacht Menschen wieder auf der Straße kampiert. Freizeitsportler begannen den Tag mit einem Lauf zur Unterstützung der Proteste und einige Hauptverkehrsadern sind weiter blockiert. Wie es weitergehen soll, ist völlig offen. Aus Peking berichtet Ruth Kirchner.
Eine weitere Nacht der Demonstrationen in Hongkong. Tausende waren auf den Straßen der ehemaligen britischen Kronkolonie, um gegen die Absage der Gespräche mit der Hongkonger Verwaltungsspitze zu protestieren und echte freie Wahlen für 2017 zu fordern. Diese Demonstrationen werden immer weitergehen, sagte dieser 20-jährige Student, bis es Verhandlungen gibt und bis die politischen Probleme Hongkongs gelöst sind. Doch dass die Hongkonger Regierung und damit letztlich Peking tatsächlich Zugeständnisse machen und 2017 eine freie Nominierung der Kandidaten zulassen könnte, gilt als so gut wie ausgeschlossen. Dem Druck der Straße will sich Peking nicht beugen. Ich habe bereits mehrfach betont, dass die Aktivitäten der Occupy Central-Bewegung illegal sind, sagte Außenamtssprecher Hong Lei in Peking. Die Zentralregierung lehnt nachdrücklich alle illegalen Aktivitäten ab, die den Hongkonger Gesetzen zuwiderlaufen und die soziale Stabilität stören. Peking sitzt am längeren Hebel. Hongkong ist seit 1997 wieder ein Teil der Volksrepublik, auch wenn es unter der Formel ein Land, zwei Systeme, große Autonomie genießt. Einen frei gewählten Hongkonger Regierungschef, der sich gegen die Zentralregierung stellen könnte, würde Peking nicht akzeptieren. Aus Angst, dieser könnte, wenn er das Volk hinter sich wüsste, auch mit der Unabhängigkeit liebäugeln. Ein Albtraum für Peking. Selbst wenn die öffentliche Unterstützung bei Null ankäme, wird Hongkong trotzdem ein Teil Chinas bleiben, sagte Viktor Gao, Direktor des Nationalen Verbandes für internationale Studien in Peking. Niemand, kein Land, keine politische Kraft der Welt kann diese Tatsache ändern. Es bleibt dabei, Hongkong wird für immer Teil von China bleiben.
Hong Kong will forever be part of China.
China hat Angst. Mehr Demokratie in Hongkong könnte andere Regionen ermutigen, Ähnliches zu fordern. Xinjiang etwa oder Tibet oder die Mittelklasse in den Megametropolen Shanghai und Peking. Chinas Behörden haben daher seit dem Beginn der Massenproteste die Zensur massiv verstärkt und sind gegen alle vorgegangen, die Sympathien mit den Demonstranten geäußert haben. Ausländische Kritik an diesem Vorgehen weist Außenamtssprecher Hong Lei zurück. Hongkong ist die interne Angelegenheit Chinas und eine Sonderverwaltungszone Chinas. Niemand, keine ausländische Regierung und kein Individuum hat das Recht, sich einzumischen. Doch die Kommunistische Partei weiß, ohne Zugeständnisse hat sie einen Teil der Hongkonger Bevölkerung, vor allem die Jüngeren, ab jetzt gegen sich und damit in der Stadt eine dauerhafte Quelle des Protests und der Instabilität. Für viele Menschen in der Wirtschafts- und Finanzmetropole ist die kompromisslose Haltung Pekings nämlich längst Beleg dafür, dass China die Formel ein Land, zwei Systeme aufweichen will und aus der liberalen, offenen Stadt eine normale, autoritär regierte Großstadt machen will, wie Shanghai etwa. Wie man die Hongkonger zurückgewinnen kann, diese Frage hat Peking noch längst nicht gelöst.
Bundeskanzlerin Angela Merkel pflegt die Beziehungen zu Peking. Das wurde auch gestern beim Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten in Berlin deutlich. In ihrem Videopodcast betonte Merkel heute, dass Deutschland ihrer Meinung nach in den Beziehungen zu China eine besondere Verantwortung habe, auch die Menschenrechte anzusprechen. Und Merkel mahnte eine friedliche Lösung für die Situation in Hongkong an. Heute wurde der deutsch-chinesische Dialog in Hamburg fortgesetzt beim Hamburg Summit, auf dem es normalerweise vor allem ums Geschäft geht. Christine Jansen berichtet.
Auf dem China-Gipfel in Hamburg geht es nicht um Politik, eigentlich auch nicht um Menschenrechte. Der Hamburg Summit ist nach eigener Einschätzung das größte chinesisch-europäische Wirtschaftsforum. Es geht also um Handel, Marktchancen, die Abwehr von Handelsbarrieren und für Deutschland besonders wichtig, klare Spielregeln, fairen Wettbewerb, Schutz des geistigen Eigentums und Rechtssicherheit für Investoren. Aber Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier erinnert die Wirtschaft auch an ihre Verantwortung.
Auch Unternehmen müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Die Respektierung von Regeln in allen Stadien eines Produktionsprozesses bis hin zu den Arbeitsbedingungen, das muss man von vornherein mitdenken.
Gleichzeitig betont Steinmeier aber auch Chinas wachsende Verantwortung für eine friedliche Welt.
Je mehr ein Land wirtschaftlich von einer friedlichen und regelbasierten Weltordnung profitiert, desto mehr muss es sich auch einbringen, um diese Ordnung zu pflegen und zu stärken. Und das gilt für unsere beiden Länder.
Und was ist die Voraussetzung für die angestrebten, ungetrübten Wachstumsbedingungen auf wirtschaftlichem Gebiet? Frank-Walter Steinmeier.
Ein modernes Bildungssystem, wachsend auch ein gerechtes Sozialsystem. Und es braucht drittens einen funktionierenden Rechtsstaat.
Der Präsident des EU-Parlaments, Martin Schulz, erinnert die Chinesen daran, dass es bei diesen Themen noch unterschiedliche Auffassungen gebe. Aber dann kommt auch Schulz auf die Fortschritte in der Wirtschaftskooperation zu sprechen.
And we must not slow down.
Wir müssen uns mehr engagieren, vor allem im Klimawandel. Deshalb begrüße ich vor allem Premier Lees angekündigten Krieg gegen Luftverschmutzung in China. Premier Li Keqiang dankte für die freundlichen Worte und die große Offenheit gegenüber seinem Land, versprach, klarere Regeln zu schaffen für Investoren, die nicht so wörtlich die Regeln des Dschungels sein würden. Etwa für den Krieg gegen die Luftverschmutzung werde China die Türen für Investoren noch weiter öffnen. Das weckte Hoffnungen, zum Beispiel bei Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, der Hamburg als Hochburg der Windenergie sieht. Wirtschaft und Politik, darauf wies Li hin, gehen nur zusammen. Auch China brauche Frieden und Stabilität für den Erfolg seiner Wirtschaft.
Obwohl die Zahl der Ebola-Patienten auch außerhalb Afrikas zunimmt, sieht Bundesgesundheitsminister Gröhe keine Ebola-Gefahr für Deutschland. Unser Gesundheitssystem sei gut aufgestellt und niemand müsse sich in Deutschland Sorgen machen, sagte er in einem Interview mit der Rheinischen Post. In vielen Ländern werden allerdings mittlerweile Vorkehrungen gegen die Seuche getroffen. So sind in Spanien etwa 16 Menschen unter Beobachtung gestellt. Am New Yorker Flughafen JFK etwa begannen die Behörden damit, die Körpertemperatur von Reisenden zu erfassen, die aus den drei besonders betroffenen Staaten Westafrikas kommen. Und Großbritannien probte heute den Ernstfall. Aus London berichtet Jens-Peter Marquardt.
Schauspieler stellen Ebola-Patienten dar, Ambulanzen simulieren Notfalleinsätze, Ärzte und Schwestern in den Notaufnahmen probieren ihre Schutzanzüge aus. Und in London traf sich das Krisenkabinett, um mit den Chefs der Gesundheitsbehörden die Reaktion auf einen angenommenen Ebola-Ausbruch in Großbritannien zu beraten. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums erklärte, diese Übung sei bereits vor längerer Zeit geplant worden. Es sei wichtig, die Notfallpläne unter möglichst realistischen Bedingungen zu testen, auch mit realen Personen. Gleichzeitig bereiten die britischen Behörden Passagierkontrollen an den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick vor. Auch am Londoner Bahnhof St. Pancras, wo die Züge vom Kontinent ankommen, sollen Fahrgäste kontrolliert und nach ihrem Gesundheitszustand befragt werden. Gesundheitsexperten kritisieren diese Einreisekontrollen aber als wenig wirkungsvoll. Ein Hospitalschiff der Royal Navy bereitet sich gleichzeitig auf einen Einsatz in Afrika vor. Es wird in wenigen Tagen nach Sierra Leone aufbrechen und dort vor der Küste Ebola-Patienten versorgen.
Dass Papst Franziskus eine vatikanische Synode über Ehe und Familie einberief, galt für sich schon als kleine Revolution. Sie findet statt hinter verschlossenen Türen. Doch intern werde sehr offen gesprochen, berichtete etwa der Erzbischof von Dublin. Und der eine oder andere Teilnehmer meldet sich am Rande des Treffens zu Wort. Was in Rom zu erfahren ist, über das, was zurzeit im Vatikan passiert, berichtet Jan-Christoph Kitzler.
Das Ritual bei den täglichen Sitzungen der Synode ist jeden Morgen das gleiche. Nach und nach strömen die fast 200 Bischöfe und Kardinäle in den Sitzungssaal, dazu die mehr als 50 teilnehmenden Laien. Und Papst Franziskus steht vorne am Eingang und schüttelt jedem die Hand. Eine eigentlich selbstverständliche Geste, und selbstverständlich ist auch das, was der Papst zum Auftakt sagte.
Una condizione generale di base è questa: parlare chiaro.
Eine grundlegende Bedingung ist, dass wir klar sprechen, denn man muss alles sagen, was wir im Herrn spüren, sagen zu müssen, ohne Respekt, ohne Scheu. Und gleichzeitig muss man in Demut zuhören und mit offenem Herzen annehmen, was die Brüder sagen. Das war bei früheren Synoden nicht immer der Fall. Die Papiere waren in der Regel schon im Vatikan erstellt worden und es galt das Motto: Schön, dass wir nochmal darüber geredet haben. Bei dieser Synode ist das anders. Es wird offen diskutiert, manchmal recht hart. Es gibt viele Wortmeldungen und offenen Streit. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, ist ein Freund des offenen Wortes, auch in dieser großen Runde. Er ist entschieden dafür, dass die Haltung der katholischen Kirche zu Ehe und Familie nicht nur abstrakt von der Lehre her diskutiert wird, sondern von der Lebenswirklichkeit der Menschen aus.
Es geht eben nicht nur darum, dass die Leute moralisch heute schlechter werden. Das ist nicht wahr. Vieles ist ja besser geworden. Ich habe das Beispiel gebracht, das Verhältnis von Mann und Frau. Wir können doch nicht sagen, früher war alles besser oder das ist doch nicht möglich. Das ist doch völlig ungeschichtlich. Deswegen muss man eben auch schauen, was sind die Ursachen dafür, dass Menschen heute viel mehr moralische Substanz aufbringen müssen, um zusammenzubleiben.
Viele Katholiken, deren Ehen gescheitert sind, leiden darunter, nach der Scheidung und in einer neuen Beziehung Kirchenmitglieder zweiter Klasse zu sein. Wenn sie noch einmal heiraten wollen, dürfen sie nicht mehr zur Kommunion gehen und sind de facto ausgeschlossen. Unter den Bischöfen und Kardinälen gibt es aber nicht nur solche, die sich eine offenere Kirche wünschen, sondern auch die, die Gefahr in der Aufweichung der Lehre sehen, denn das könnte zu einem Dammbruch führen. Beide Lager berufen sich auf die Bibel und finden für ihre Position dort jeweils gute Argumente, sagt der Wiener Erzbischof Kardinal Schönborn.
Wenn die einen das stärker betonen und sagen, Jesus hat aber so klar gesagt, was Gott verbunden hat, das soll der Mensch nicht trennen, dann müssen wir das auch vertreten und den Mut haben, es zu sagen. Wenn wir auf der anderen Seite aber sagen, aber Jesus hat niemanden ausgeschlossen, hat nicht zuerst gefragt, ist dein Leben in Ordnung, sondern ist auf die Menschen zugegangen, dann ist das auch eine Wahrheit des Evangeliums. Das müssen wir unter einen Hut bringen in dieser Synode und das ist ganz schön spannend.
Diskutiert wird nicht nur über die Geschiedenen, sondern auch über die kirchliche Haltung zu Sex, Homosexualität oder Scheitern an Idealvorstellungen. Noch einmal Kardinal Marx.
Und deswegen kann man wahrscheinlich keine generellen Lösungen finden, indem man sagt, na alle in gleicher Weise, sondern dass wir eben pastoral genauer hinschauen, wie sind die Situationen, dass Menschen das Gefühl haben, auch wenn ich das Ziel nicht erreiche, wenn etwas zerbricht, gibt es eine Möglichkeit zur Heilung, soweit das auf Erden möglich ist. Und da kann die Kirche nicht abseits stehen und sagen, für dich gibt es keine Chance.
In den kommenden Tagen wird die Bischofssynode in Arbeitsgruppen weiter diskutieren. Am Ende, nächstes Wochenende, wird es voraussichtlich ein Papier geben, das die Grundlage sein soll für die weitere Diskussion in den Ortskirchen weltweit und für die nächste Synode im Herbst 2015. Erst danach ist absehbar, wie mögliche Reformen aussehen. Ob es dazu kommt, ist zurzeit noch offen, denn unter den Bischöfen und Kardinälen gibt es auch eine starke Fraktion derer, die sagen, es gäbe lediglich ein Problem, die Lehre der katholischen Kirche zu vermitteln. Von vielen Synodenteilnehmern wird das bezweifelt, aber das letzte Wort hat ohnehin Papst Franziskus.
Die Frankfurter Buchmesse gehörte bis jetzt den Verlegern, den Autoren und den Buchhändlern. Die wichtigsten Geschäfte sind mittlerweile abgeschlossen, jetzt dürfen die Leser kommen. Man muss gut zu Fuß sein beim Gang durch die endlosen Weiten der Frankfurter Messehallen mit ihren Bücherregalen, Monitoren und vor allem auch Bühnen. Auf denen erlebt der Leser dann Menschen, die er sonst nur von Buchcovern kennt oder aus dem Fernsehen. Nadine Kreuzhaller hat sich unter die Besucher der Buchmesse gemischt.
Der Fernsehkoch Horst Lichter sitzt auf der Bühne im Forum. Er plaudert nicht nur über sein neues Buch, sondern packt auch die eine oder andere Anekdote aus.
Ich geb's zu, ich bin noch einer von der alten Garde. Als in der Pubertät die ersten Haare sprießten, habe ich von Mama den Lidschatten geklaut und habe die Haare am Schnurrbart nachgefärbt. Bin in die Schule gegangen, habe gedacht, die werden aber staunen, dass ich jetzt Schnurrbart habe. Blöd war nur, nach einmal Naseputzen hatte ich nur noch einen halben.
Fast 1000 Menschen sitzen, stehen und drängeln sich vor der Bühne, um Horst Lichter zu sehen.
Ja, ich meine, der ist dem Volke nah, finde ich.
Ja, auch die Weisheiten, die er jetzt wieder von so gesagt hat, die sind halt aus dem Leben gegriffen und das finde ich einfach gut.
Horst Lichter ist einer von vielen Prominenten, die heute auf der Frankfurter Buchmesse lesen, Autogramme, Live-Interviews geben oder am Stand ihres Verlages zu sehen sind. Die Schauspielerin Andrea Sawatzki oder der Musiker Heinz-Rudolf Kunze sind hier, aber natürlich auch Autoren.
Wir sind gerade auf dem Weg zu Sebastian Fitzek. Das möchte ich gerne sehen, weil ich wirklich seine Bücher liebe. Und er stellt sein neues Buch vor und das möchte ich gleich unbedingt sehen und hören.
Sagt diese Besucherin, die sich Hand in Hand mit ihrem Mann über die Messe schiebt, um den Krimi-Autor live zu erleben. Nele Neuhaus, Ingrid Noll oder Martin Walser, Kinderbuchstar Paul Maar oder Fantasy-Schreiber Wolfgang Hohlbein lesen heute auf der Buchmesse. Der Gewinner des diesjährigen Buchpreises, Lutz Seiler, liest in der Belletristikhalle. Die Bühne ist belagert.
Sehr beeindruckend. Einmal die Hintergründe, die er nochmal erzählt hat, die Entstehung des Buches, also die Situation dort auf Hiddensee und auch die Erklärungen über den Epilog. Also ich fand es einfach sehr beeindruckend.
Die Messehallen sind brechend voll. Es geht nur langsam voran. Wer ein bestimmtes Ziel hat, braucht Geduld.
Ich bin einfach überwältigt. Es ist riesig, es ist groß und man weiß überhaupt nicht, was man hier als erstes irgendwie anfangen soll. Also Menschenmengen, man muss sich auch erstmal hier so ein bisschen durchkämpfen.
Mittendrin im Getümmel lebende Fantasy- und Comicfiguren, Cosplay-Fans, die sich jedes Jahr aufwendig kostümiert und geschminkt unter die Buchfans mischen. Morgen finden auf der Frankfurter Buchmesse die Cosplay-Meisterschaften statt. Wer nach all der Hektik einen Moment der Ruhe braucht, ist im Finnland-Pavillon genau richtig. Im schlicht gestalteten Pavillon laden Sitzecken zum Lesen ein. In der finnischen Insel der Heimeligkeit ist es leicht, für ein paar Minuten abzuschalten oder zu sortieren, welche Geschenke man bisher in seinen Tüten so sammeln konnte.
Und damit kommen wir zum Sport. Um 20.45 Uhr geht es los. Für die deutsche Fußballnationalmannschaft steht das zweite Spiel in der EM-Qualifikation auf dem Programm. Das DFB-Team tritt in Polen an und das ist eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Aus Warschau berichtet Martin Roschitz.
Das erste Auswärtsspiel der deutschen Mannschaft seit der WM wird das wohl schwierigste der ganzen EM-Qualifikation. In Warschau muss Jogi Löw ohne 7 Weltmeister auskommen, die in Brasilien noch Stützen der Mannschaft waren.
Also das spürt man schon, dass viele andere Spieler da sind und von Automatismen zu sprechen ist im Moment schwierig. Von daher, ich bin auf jeden Fall zufrieden, wenn wir gewinnen. Wenn in Polen unser hartnäckigster Konkurrent um Platz 1, wenn wir es schaffen, hier zu gewinnen und nachzulegen gegen Irland, wäre ich natürlich hochzufrieden.
Vor 58.000 Zuschauern im ausverkauften Nationalstadion wird die deutsche Mannschaft sich den Sieg hart erarbeiten. Müssen. Thomas Müller hat 2011 schon seine Erfahrungen gesammelt gegen hochmotivierte Polen.
Ich kann mich nur erinnern, einmal hatten wir da ein Freundschaftsspiel, haben gerade so 2-2 gespielt. Die Polen haben eine ganz gute Truppe. Ich denke schon, dass wir da unsere Probleme auch kriegen werden. Also es wird sicherlich kein Spaziergang werden. Wir brauchen auch vielleicht Manuel Neuer auch.
Denn die deutsche Abwehr muss sich in veränderter Besetzung erst einspielen und bekommt es auch noch mit einem der weltbesten Stürmer zu tun. Bayern-Star Robert Lewandowski, der mit 7 Profis aus dem DFB-Kader schon zusammengespielt hat in München und Dortmund.
Das Spiel gegen Deutschland ist ein bisschen anderes natürlich, aber das wird ein bisschen komisch, weil ich trainiere mit diesen Spielern jeden Tag fast. Jetzt ich muss gerne spielen, aber ich freue mich auf das Spiel.
Dass Lewandowski natürlich gewinnen will, wie auch das Privatduell gegen seinen Bayern-Kollegen Manuel Neuer.
Er ist heiß, das weiß man, das hat man auch gesehen und er möchte natürlich mir auch ein Tor reinschießen, aber er hat schon ganze Trainingseinheiten nicht getroffen gegen mich.
Auch die Statistik spricht für Deutschland. In den bisherigen 18 Duellen gab es für Polen nichts zu holen. Deutschland gewann 12-mal, 6 Partien endeten unentschieden. Und so soll das auch bleiben. Da kennt der gebürtige Pole Lukas Podolski keine Verwandten.
Natürlich kann ich die Polen verstehen. Die werden alles dafür tun, um gegen Deutschland endlich mal zu gewinnen. Aber ich werde da kein Prozent nachlassen, um irgendwelche Geschenke zu verteilen.
Jubeln will Podolski aber auch nicht. Sollte ihm ein Tor oder gar ein Sieg gegen sein Heimatland gelingen.
Es kann also spannend werden ab 8:45. Die Formel-1-Fans werden dann morgen mitfiebern mit ihren Favoriten in der russischen Olympiastadt Sotschi. Findet dann zum ersten Mal ein Formel-1-Rennen statt. Vom heutigen Qualifying berichtet Oliver Frick.
Die beste Runde auf dem neuen Kurs in Sotschi gelang dem Briten Lewis Hamilton. Er fuhr mit seinem Mercedes knapp vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg auf die Pole-Position. Sebastian Vettel haderte mit seinem Red Bull Renault und erreichte nur den 11. Startplatz. Nico Hülkenberg und Adrian Sutil belegten die Plätze 12 und 15. Zumindest in den 60 Minuten des Abschlusstrainings haben die Formel-1-Fahrer wahrscheinlich nicht an ihren verunglückten Kollegen Jules Bianchi gedacht, der ja noch immer in einer Klinik in Japan um sein Leben kämpft. In solchen Momenten sind Piloten komplett auf eine schnelle Runde für einen möglichst guten Startplatz fixiert.
Das Formel-1-Rennen in Sotschi startet morgen um 13 Uhr.
Das war der Sport und das war das Echo des Tages an diesem Samstag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.